Es gibt ja unterschiedliche Altersstrukturen. Es gibt das Jungmännerwerk ist hier vertreten, irgendwo so ein paar Jugendliche, ein paar Kinder, die noch Männer werden wollen und ein paar etwas ältere Herren. Der Text ist jetzt etwas in die Älteren gerichtet. Wenn du in den 50er, in den 60er oder 70er Jahren lebtest, ist es zurückblickend kaum zu glauben, dass wir so lange überleben konnten. Ja, als Kinder saßen wir in Autos ohne Sicherheitsgurte und ohne Airbags. Unsere Bettchen waren angemalt in strahlenden Farben voller Blei und Cadmium. Die Fläschchen aus der Apotheke konnten wir ohne Schwierigkeiten öffnen, genauso wie die Flasche mit Bleichmittel. Türen und Schränke waren eine ständige Bedrohung für unsere Fingerchen. Auf dem Fahrrad trugen wir nie einen Helm. Wir tranken Wasser aus Wasserhähnen und nicht aus Flaschen. Wir bauten Wagen aus Seifenkisten und entdeckten während der ersten Fahrt den Hang hinunter, dass wir die Bremsen vergessen hatten. Damit kamen wir nach einigen Unfällen klar. Wir verließen morgens das Haus zum Spielen. Wir blieben den ganzen Tag weg und mussten erst zu Hause sein, wenn die Straßenlaternen angingen. Niemand wusste, wo wir waren, und wir hatten nicht mal ein Handy dabei. Wir haben uns geschnitten, brachen Knochen und Zähne, und niemand wurde deswegen verklagt. Es waren eben Unfälle. Niemand hatte Schuld, außer wir selbst. Kannst du dich noch an Unfälle erinnern? Wir kämpften und schlugen einander manchmal bunt und blau. Damit mussten wir leben. Das interessierte den Erwachsenen nicht sonderlich. Wir aßen Kekse, Brot mit dick Butter, tranken sehr viel und wurden trotzdem nicht so dick. Wir tranken mit unseren Freunden aus einer Flasche und niemand starb an den Folgen. Wir hatten nicht PlayStation, Nintendo, Xbox, Computerspiele, 64 Fernsehkanäle, Surround Sound, eigene Fernseher, Internet-Chatrooms. Wir hatten Freunde. Wir gingen einfach raus und trafen sie auf der Straße. Oder wir marschierten zu deren Heim und klingelten. Und manchmal brauchten wir gar nicht klingeln, sondern gingen einfach hinein. Ohne Termin und ohne Wissen unserer gegenseitigen Eltern. Keiner brachte uns und keiner holte uns. Wie war das nur möglich? Wir dachten uns Spiele aus mit Holzstöckchen und Tennisbällen. Und außerdem aßen wir Würmer. Und die Prophezeiungen trafen nicht ein, die Würmer lebten nicht in unseren Mägen für immer weiter. Und mit den Stöckchen stachen wir nicht besonders viele Augen aus. Beim Straßenfußball durfte nur mitmachen, wer gut war. Wer nicht gut war, musste lernen, mit Enttäuschung klarzukommen. Manche Schüler waren nicht so schlau wie andere. Sie rasselten durch Prüfungen und wiederholten Klassen. Das führte nicht zu emotionalen Elternabenden oder gar zur Änderung der Leistungsbewertung. Unsere Taten hatten manchmal Konsequenzen, das war klar. Und keiner konnte sich verstecken. Wenn einer von uns gegen das Gesetz verstoßen hatte, war klar, dass die Eltern ihn nicht aus dem Schlamassel heraushauen. Im Gegenteil, sie waren der gleichen Meinung wie die Polizei. So etwas. Wir hatten Freiheit, Misserfolg, Erfolg und Verantwortung. Mit allem wussten wir umzugehen. Wie konnten wir nur so lange überleben? Herzlichen Glückwunsch. Ja, es war mir ein Vergnügen über den Humor. Wenn ich an den Humor denke, lieber vorwitzig als nachtragend, fallen mir 4 Punkte ein. Der erste Punkt, ich lache über meine eigenen Witze. Manchmal sitze ich zu Hause im Wohnzimmer und lese meine Bücher und lache. Und meine Frau sagt, was liest denn da gerade? Sag ich, meine Bücher. Sagt ihr, die hast du selbst geschrieben. Sag ich, die finde ich immer noch witzig. Na? Fritzchen macht im Musikunterricht einen Geigenkasten auf, da ist ein Maschinengewehr drin. Sagt er, ach du Schreck, jetzt steht mein Vater mit der Geige in der Sparkasse. Über den könnte ich mich immer, jedes Mal, da könnte ich mich immer wieder neu lachen drüber. Also das ist das eine, ich lache über meine eigenen Witze. Der zweite Punkt, der mir einfällt, unsere Kinder sind sehr frustrierende Witzzuhörer. Wenn ich also damals, als die Kinder noch jung waren, bei uns gelebt haben, wenn ich nach Hause kam, sag ich habe einen neuen Witz. Ich weiß gar nicht, was die Leute gegen Beamte haben, die machen doch gar nichts. Oder wenn ich sage, wisst ihr, was Gott gesagt hat, als das Ruhrgebiet geschaffen hat? Essen ist fertig. Wenn ich da so einen Witz brachte, dann hat Rebecca immer gesagt, ha, ha, ha. Soll das witzig sein? Erzähl den ja nicht auf der Bühne, blamierst uns nur. Also es war sehr frustrierend, zu Hause Witze zu erzählen. Dritter Punkt, der mir einfällt. Meine Frau und ich, wir bekommen oft Lachkrämpfe. Was ist das? Meine Damen und Herren, wir befinden uns 10.000 Meter über dem Atlantischen Ozean. Wir bitten Sie, sich anzuschnallen, das Rauchentrinken einzustellen. Schauen Sie nach rechts aus dem Bugfenster und genießen Sie den Ausblick auf ein ausgefallenes Triebwerk. Von den Nichtschwimmern verabschieden wir uns und zu den Schwimmern sagen wir auf Wiedersehen. Okay, also ich wollte sagen, meine Frau kriegt manchmal Lachkrämpfe, aber nicht über Witze, sondern über Alltagssituationen. Und dann lachen wir, meine Frau und ich, wir lachen ganz oft. Und das tut dann manchmal richtig weh. Und also gibt fast nichts Schöneres. Und der vierte Punkt, der mir einfällt, der ist nicht so schön. Ich habe gestern und vorgestern, glaube ich, schon mal kurz erzählt. Ich bin ein ADS-Mensch, Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom, hyperaktiv. Hatte eine sehr schwere Kindheit, in der Schule Probleme, mit Polizei Probleme. Bevor ich Christ wurde, das war bei mir sehr grell, da hatte ich überhaupt nichts zu lachen. Meine Mutter hat mich zusammengeschlagen, das hat sehr starken Schmerz verursacht und es hat lange gebraucht, bis die Wunden geheilt sind. Manchmal gebe ich auch bei Männertreffen Vorträge zum Thema Verletzung. Auge um Auge, Zahn um Zahn, Rache. Und wie gehe ich mit Schmerz um? Also das ist meine Kindheit. Bis zum 16. Lebensjahr hatte ich nur Stress. Und als ich geheiratet habe mit 20, habe ich gesagt, endlich bin ich aus dem Hexenkessel im wahrsten Sinne des Wortes raus. Jetzt konnte ich machen, was ich wollte. Ich habe 8 Jahre später meiner Mutter vergeben, was sie mir angetan hatte. Aber ich wollte nur kurz sagen, das ist meine Kindheit gewesen. Überhaupt nichts zu lachen. Ich musste bei Gott erst lachen lernen. Evangelium heißt ja frohe Botschaft, gute Nachricht. Und Evangelium heißt, es eigentlich kommt nicht aus dem religiösen Bereich, sondern Evangelium kommt aus dem politischen Bereich. Früher, wenn Steuern erlassen wurden, wenn Sklaven freikamen, das war ein Evangelium. Und der Begriff wurde erst später zu einem religiösen Begriff. Bevor ich weitermache, ich habe gerade eine Störung. Es gibt ein paar Männer, die drehen mir den Rücken zu. Das könnt ihr gerne machen. Es gibt ein paar Männer, die sitzen so und hören so zu. Ne? Erzählt nicht morgen, ihr habt Rückenschmerzen wegen mir. Ne? Dreht euch doch einfach, wenn ihr wollt, so gemütlich, dass ihr jetzt 5 Stunden noch zuhören könnt. Ne? Also wer sich nochmal rumdrehen will, kann das jetzt machen, nur dass ihr nachher keine Probleme habt. So guckt ja keiner Fernsehen, wenn da die Kamera ist. Ja? Okay. Ich bin Evangelist und Fun. Im Englischen, wer Englisch kann, weiß, heißt Spaß, Freude. Ne? Kennt ihr die kürzeste Predigt im Neuen Testament? Es ist ja keine Drohbotschaft, sondern eine Frohbotschaft. Es geht um eine gute Nachricht. Die steht in Lukas 2, Vers 10. Und der Engel sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht, siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. 14 Worte, früher waren die Predigten noch kürzer, und Freude als Thema. Und wisst ihr, was sehr merkwürdig ist, das merkenswürdig ist, dass da steht, der Engel sagt, und das hat zum Zeichen, ihr findet ein Kind in Windeln gewickelt. Windeln als Erkennungszeichen für Gottes Auftritt? Das ist doch peinlich, oder? Windeln? Wenn es wenigstens ein roter Teppich gewesen wäre oder ein Posaunenchor oder ne, Sternschnuppen oder irgendwie ein Feuerwerk, aber Windeln? Treffen sich zwei Frauen, sagt die eine, guck mal dein Kind, wie das aussieht, willst du nicht mal die Windeln wechseln? Sagt die andere, nee, ich habe mir extra eine Packung gekauft, da steht drauf bis 20 Kilo. Also ich muss schon sagen, es ist sehr, sehr grenzwertig, was sich der Gott einfallen lässt. Windeln als Erkennungszeichen. Es gibt noch was Grenzwertiges. Wenn du von VW oder Toyota oder Wartburg gibt es ja heute nicht mehr, aber wenn du irgendeine Firma, so ein Prospekt von so einem Autofirma dir anguckst, so ein Hochglanzprospekt, und auf jeder zweiten Seite ist das Auto im VW im Schneesturm, wie er stecken bleibt, oder eine Massenkarambolage, oder ein verrosteter Käfer in der Garage, oder ein Auto, was gerade aufgebockt ist, repariert wird, oder stecken geblieben ist im Sand, da würde ich sagen, liebes VW-Management, habt ihr eine andere Werbeagentur? Das ist ja nicht gerade werbewirksam. Jede zweite Seite ein Auto, wo du denkst, na gut, ob ich das Auto mir anschaffe, ist auch die große Frage. Jetzt guck dir mal die Bibel an. Das große Werbepamphlet Gottes. Das Magazin, wo Gott Werbung macht für sein Reich. Da gibt's aber kaum eine Seite ohne Mord und Totschlag, ohne Eifersucht, ohne Intrige, ohne sexuelle Merkwürdigkeiten. Da würde ich sagen, lieber Gott, hast du nicht eine andere Werbeagentur? Also da, das üben wir aber nochmal. Sag mal, und damit willst du Leute gewinnen für dein Reich? Und da sagt Gott, pass mal auf, was bei euch zählt, vergiss es, zählt bei nach vorne Glanzpapier, toll, toll alles, ne? Und super, hinten kommt alles kaputt raus. Sagt er, ich stelle euch das Leben ehrlich vor, so wie es ist. Und ich mache aus eurem Leben Glanz, Hochglanz in der Ewigkeit. Und da denke ich, das kann sich nur einer leisten, der nicht vom Zeitgeist abhängig ist, sondern der wirklich absolut das Leben kennt, der ehrlich ist, der das Leben ist und der Friede ist und die Gerechtigkeit ist. Also Gott ist da schon merkwürdig. Es geht um Freude. Die Ewigkeit wird mit Freude ausgefüllt sein. Und Lukas 6, Vers 21 können wir lesen, selig seid ihr, die ihr jetzt weint, denn ihr werdet lachen. Kommt einer zum Pfarrer, Herr Pfarrer, werden wir droben unsere Lieben wiedersehen? Sagt der Pfarrer, ja, die aber nicht nur die, die anderen auch. Der Vorteil vom Lachen, es kostet kein Geld und braucht keinen Platz. Ich kann lachen im Flugzeug, unter der Decke, unter der Dusche, ne, wo immer ich bin. Und der wesentliche Vorteil des Humors, Humor hält fit und ausgiebiges Lachen ist gesund für Körper und Seele. Humor ist gut für die Gesundheit. Mutlosigkeit kann einem Menschen die letzte Kraft rauben. Das wusste auch schon der weise König Salomo. In Sprüche 17, Vers 22 können wir Folgendes lesen. Ein fröhliches Herz tut dem Leib wohl, ein bedrücktes Gemüt lässt die Glieder verdorren. Ein fröhliches Herz tut dem Leib wohl, dem Körper wohl, und ein bedrücktes Gemüt lässt die Glieder verdorren. Und auch Mediziner bestätigen immer wieder, wer viel lacht, der lebt gesund. Es ist wissenschaftlich bewiesen, dass Lachen entspannen und Stress verhindern kann. Schon ein bloßer Lacher wirkt sich positiv auf die Blutzufuhr im Gehirn auf. Beim richtigen Lacher, habe ich mal gelesen, erreicht der Atem eine Stundengeschwindigkeit von 100 Kilometern und erhöht damit den Gasaustausch in der Lunge um das 3- bis 4-fache. Häufiges Lachen und Sinn für Humor hat einen positiven Einfluss auf Herz und Gefäße. Lachen stärkt das Immunsystem. Wenn du gesund leben willst, isst nicht nur rechtsgedrehten Joghurt, ne, von Demeter, sondern lach viel. Gewöhn dir das Lachen an. Die Freude, nimm die Freude wahr. In der Studie verglichen Wissenschaftler den Humor von 150 Personen, die entweder bereits an einem Herzinfarkt litten oder sich einer Bypass-Operation unterzogen hatten, mit denen von 150 Personen gleichen Alters, aber ohne Herzprobleme. Das Ergebnis zeigte, dass die Herzpatienten um 40% seltener lachten als ihre gesunden Altersgenossen, die gerne und oft in vielen Situationen gelacht haben. Die deutschen Lachtatsachen stimmen trotz der vielen Comedy-Shows, die überall stattfinden, eher traurig. Eine Untersuchung hat ergeben, dass Kinder etwa 500 Mal am Tag lachen. Die werden von uns aber ganz schnell gebremst mit so einem Spruch, kennt ihr alle, hörst du auf zu lachen? Was gibt's denn da zu lachen? Ne? Kennt ihr alle. Der durchschnittliche Erwachsene lacht nur noch 20 Mal täglich, insgesamt 6 Minuten. Frauen lachen etwas mehr. Wisst ihr, warum Frauen länger leben? Das ist ja auch wissenschaftlich bewiesen. Weil die Zeit, die sie beim Rückwärtsparken verbrauchen, Gott noch mal hinten dran setzt. Und wisst ihr auch, warum Mose 40 Jahre durch die Wüste geirrt ist? Weil Männer zu stolz sind, nach dem Weg zu fragen. Sechs Minuten täglich. In den 50er Jahren waren es noch 18 Minuten. Und so richtig gesund wird es eigentlich erst ab 20 Minuten täglich. Manche denken vielleicht, das Leben ist hart, was gibt's eigentlich zu lachen? Vielleicht sollten wir uns Christen immer mal wieder an den Psalm 126 erinnern. Der Herr hat Großes an uns getan, darüber sind wir fröhlich. Fröhlichkeit müssen wir einüben. Luther nannte die Freude den Doktorhut des Glaubens. Die Freude, den Doktorhut des Glaubens. Manchmal, wenn ich im Gottesdienst einen Witz mache, zum Beispiel, der geschickte Taschendieb hat dem Beichtvater schon die goldene Taschenuhr geklaut, bevor der ihn überhaupt nach seinen Sünden fragen kann. Sagt er, was hast du geklaut? Sagt er, eine goldene Taschenuhr, ich möchte sie Ihnen zurückgeben. Sagt sie, ich will sie nicht haben, dann musst du dem Bestohlenen geben. Sagt er, dem habe ich sie schon angeboten, der will sie nicht. Sagt er, dann kannst du behalten. Wenn ich im Gottesdienst so einen Witz mache und Leute lachen, dann sage ich, bitte jetzt nicht lachen, das ist ein Gottesdienst. Und die zucken auch alle gleich zusammen und sagen, ach ja, richtig, hat man ganz vergessen. Wie ist das eigentlich? Gibt's in der Kirche nichts zu lachen? Ein fröhliches, unbefangenes Lachen während der Predigt wird oft als innerkirchlicher Betriebsunfall angesehen. Muss ich mir erst eine rote Pappnase aufsetzen? Muss ich erst 10 Promille Blut im Alkohol oder Alkohol im Blut haben, um lachen zu dürfen oder zu können? Manchmal hätte ich Lust, im Kölner Dom so einen Lachsack zu starten. Kennt ihr? So Lachsäcke? Da drückst du drauf, den kannst du ja nicht ausstellen. Wenn er mitten im Kölner Dom anfängt zu lachen, was machen die? Da laufen ja so lange Leute mit so langen Kutten rum. Na, was machen die? Na, kommt einer zum Papst, sagt, ich möchte gern heilig gesprochen werden. Sagt der Papst, kann ich gar nicht, kann nur Tote heilig sprechen. Sagt, ja, was machen wir da? Sie wissen was, dann stelle ich mich scheintot. Sagt, ja, das geht, dann kann ich sie scheinheilig sprechen. So, was macht die Aufsichtsperson in Schwarz mit dem Lachsack? Tritt die drauf, macht ihn kaputt, das ist ja auch witzig. Oder nimmt ihr die unter die Kutte und läuft ganz schnell raus? Es bleibt witzig. Gibt's in der Kirche nichts zu lachen im Kölner Dom? Der Philosoph Nietzsche, überzeugter Atheist, übrigens ein Pastorensohn, hat mal gesagt, die Christen müssten erlöster aussehen, wenn ich an ihren Erlöser glauben sollte. Und Nietzsche hatte lang genug die christlichen Zeitgenossen damals beobachtet und wenig Faszinierendes in ihren Augen gesehen. Ist ja komisch, dass wir in unseren Kirchen, Gemeinden so viel von Freude singen und gepredigt bekommen, aber so wenig davon ausstrahlen. Warum laufen wir Christen manchmal rum, als wenn wir den Eindruck machen, als wenn wir den ganzen Tag Zitronen gelutscht hätten? Wenn man uns betrachtet, könnte man den Eindruck haben, Jesus hätte gesagt, Leute, jetzt ist Schluss mit lustig, jetzt beginnt der Ernst des Lebens, wer will in den Himmel, also reißt euch zusammen. Hat er nicht gesagt. Lachen ist ja bei vielen Menschen keine geistliche, sondern eine emotionale Angelegenheit. Das ist immer wieder faszinierend, mit welcher Perfektion Gemeindechöre beim Vortrag ihrer Lieder diese Wahrheit praktizieren. Keinem entgleisen auch nur ansatzweise die Gesichtszüge zu einem Lächeln. Müsst ihr mal angucken. Eine ähnlich verinnerlichte Freude habe ich mal in der Gemeinde erlebt, die mich an die Kostbarkeiten von Fossilien erinnert hat. Alles an der Gemeinde erschien erstarrt. Da saßen die Christen vor mir mit versteinerten Mienen nach dem Motto, wer lacht, hat verloren. Früher hielt ich ja Pastoren und Pfarrer für unsichere Leute. Heute weiß ich, dass ihre Sicht zur Gemeinde am Sonntagmorgen wirklich manchmal zu einer Mutprobe werden kann. Ich weiß nicht, ob ihr vorne schon mal gestanden habt im Gottesdienst und in das Publikum reingeguckt habt. Einige grimmige Gesichter würden mit gelifteten Mundwinkel wirklich weniger bedrohlich wirken. Innerlich habe ich das Gefühl, müssen sich manche Pfarrer einen Knieschützer oder Armschützer, Bauchschützer anlegen, wenn sie in die Gemeinde gucken. Als ich mal gepredigt habe und mich an einer Frau orientiert hat, die als einzige meine Ausführungen freundlich bejahte, stellte ich nach dem Gottesdienst fest, dass sie am Parkinson litt. Da habe ich dann nicht mehr gelacht. Wusstet ihr, dass Isaak, das Wort Isaak wörtlich übersetzt heißt, Gott lacht? In Isaak lacht Gott über die menschliche Kleingläubigkeit. Und hast du schon mal ein Bild über Gott gesehen? In dem Foto nicht, aber ein Bild, eine Zeichnung? Es gibt immer, Gott wird immer als ernst dargestellt. Immer als alter Mensch, der hat immer leicht Übergewicht, immer ein langes Gewand an. Einen schlanken Gott, der lacht. Überhaupt ein Gott, der lacht? Gibt es solche Bilder? Die Bibel redet davon. Gott lacht über die menschliche Kleingläubigkeit. Übrigens, in der Bibel wird genau an 26 Stellen ist vom Lachen die Rede. Allerdings 12-mal negativ, wie in der berühmten Geschichte der alten Frau des Abraham, als die Boten Gottes ihr eine Schwangerschaft voraussagen. Da können wir lesen in 1. Mose 18, da lachte Sarah bei sich selbst und dachte, da ich welk bin, soll mich noch die Liebeslust ankommen? Aber der Herr sprach zu Abraham, warum lacht Sarah? Ist irgendetwas unmöglich bei Gott? Und solches ungläubiges Kichern muss den Theologen der ersten Jahrhunderte zur Annahme veranlasst haben, nur die heilige Scheu und das betroffene Schweigen seien angemessene Reaktionen auf Gottes Reden. Angesichts der Würde und Allmacht Gottes verbiete sich auch nur ein Zucken um die Mundwinkel. Ich weiß nicht, wer von euch den Klosterkrimi Der Name der Rose gelesen hat oder gesehen hat im Kino oder im Fernsehen. Dreh- und Angelpunkt dieser Geschichte ist das mittelalterliche Lachverbot. Dabei hätten die Herren Theologen nur 3 Kapitel weiterlesen brauchen. Da wird Sarah beschrieben, wie sie lacht und sich freut an Gott und an dem Kind, das sie dann doch noch bekam. Psalm 126, Vers 2 im Alten Testament können wir lesen, wie das Volk Gottes singt, dann wird unser Mund voll Lachens und unsere Zunge voll Rühmens sein. Üben wir das hier schon mal immer ein bisschen? Wo Freude und Lachen vorkommt, fühlen sich Menschen wohl. Humor und Heiterkeit gehört zur Grundstimmung des Lebens. Und das hat ganz viel mit Gelassenheit und mit Weisheit zu tun. Damit meine ich nicht die Klassenclowns, die mit so einer großen Klappe alles künstlich auf sich ziehen. Das hat oft wenig mit Humor zu tun. Da stecken viel öfters Minderwertigkeitsgefühle dahinter. Humor gehört unabdingbar zum Wesen eines Menschen und ganz besonders zum Wesen eines Mannes. Er baut Spannungen ab, Humor baut Spannungen ab und kann wie Medizin wirken, wo jede andere Methode auf größeren Widerstand stößt oder zur Empfindlichkeit führt. Vielleicht kennt ihr den Spruch, der das nochmal in einem Satz zusammenfasst. Humor ist der Knopf, der verhindert, dass der Kragen platzt. Humor ist der Knopf, der verhindert, dass der Kragen platzt. Dass Humor Spannungen abbaut, das können wir schon in Prediger 3 nachlesen. Da können wir lesen, so sah ich denn, dass nichts Besseres ist, als dass ein Mensch fröhlich sei in seiner Arbeit. Denn das ist sein Teil. Denn wer will ihn dahin bringen, dass er sehe, was nach ihm geschehen wird? Also interessanter Spruch. Also nach uns die Sinnflut ein bisschen. Aber erstmal, dass er fröhlich sei in seiner Arbeit. Sind wir fröhlich in unserer Arbeit? Wir sind ständig am Meckern, wir sind ständig am Rummehren und zu viel und zu das. Du stellst dir selbst dein Bein, wenn du immer an dir, an den anderen, an deiner Arbeit, an den Widrigkeiten des Lebens rummeckerst. Humor kann in vielen Situationen genau das richtige Werkzeug sein, um Heilung, um Gelassenheit zu schaffen, wenn es nicht auch als Waffe missbraucht wird. Ich kann auch mit Humor Menschen platt machen. Freude ist anziehend, das Gegenteil von Freude ist Gesetzlichkeit, eine Verkrampftheit, eine Nüchternheit, die eher tödlich wirkt. Frage an euch eure Kirchengemeinden, an euren Hauskreis, an eure Familie, an euer Hausgemeinschaft, welche Grundatmosphäre herrscht an eurer Arbeit zu Hause in der Kirchengemeinde? Nüchternheit, Verkrampftheit, Gesetzlichkeit, Härte, Dienst nach Vorschrift oder Barmherzigkeit, Gelassenheit, Heiterkeit, Leichtigkeit, Freude. Menschen, die gemeinsam lachen, die gemeinsam humorvoll zusammenleben, erleben Entspannung und strahlen das Menschsein aus, das von vielen Skeptikern der Christen in Frage gestellt wird und ich denke auch zu Recht in Frage gestellt wird. Das Lachen, das gute, befreiende, luftschaffende Lachen wäscht den Staub von der Seele. Da liegt das Geheimnis des Humors. Humor verbindet, schafft Nähe und überbrückt Distanz. Ich habe mal im Duden nachgeguckt, im Herkunftswörterbuch, wie wird Humor definiert? Und da können wir Folgendes lesen. Humor ist die Gabe des Menschen, der Unzulänglichkeit der Welt und des Menschen, den Schwierigkeiten und Missgeschicken des Alltags mit heiterer Gelassenheit zu begegnen. Das ist in einem Satz definiert, was Humor ist. Ein Musterbeispiel war, als er noch lebte, Altbundespräsident Johannes Rau, als er nach einer der typisch großen politischen Mammutsitzungen von Journalisten nach dem Verlauf gefragt wird, hat er ihnen einfach eine Bibelstelle an den Kopf geknallt, sagt, lest Apostelgeschichte 19, Vers 32. Und die haben dann sofort irgendwo eine Bibel hergeholt, ne, irgendwo eine aufgetrieben, und da konnten sie Folgendes lesen. Dort schrien die einen dies, die anderen das, denn in der Versammlung herrschte ein großes Durcheinander und die meisten wussten gar nicht, weshalb man überhaupt zusammengekommen war. Genau das ist damit gemeint, was der Duden, wie der Duden den Humor definiert. Humor ist die Gabe des Menschen, der Unzulänglichkeit der Welt und des Menschen, den Schwierigkeiten und Missgeschicken des Alltags mit heiterer Gelassenheit zu begegnen. Nicht, man kann sich den ganzen Tag aufregen, in Klammer, keiner ist verpflichtet dazu. Vielleicht kennt ihr den Spruch, der das nochmal mit anderen Worten ausdrückt. Manche haben ihn über dem Küchentisch stehen oder hängen an der Wand. Gott gebe mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann, den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann, und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Gott gebe mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann. Man könnte auch sagen, ich habe das eben im Interview angedeutet, ein Ja zu den Neins zu finden. Und jeder von uns hat ein Nein im Leben und mehrere Neins. Der eine sagt, wir haben halt nicht so viel Geld. Ich kann halt kein Englisch. Ich bin halt nicht so intelligent. Ich bin halt nur ein Mann. Ne? Hab halt kein Abitur. Ne? Ich habe halt nicht mehr so viel Kraft. Ich habe halt ADS. Ich habe ADS, ihr habt ADAC. Ne? Jeder hat was. Jeder ist auf einer anderen Seite bekloppt. Und glaubt ja nicht, dass die Menschen, die auf Bühnen sind, vor Mikrofonen, weniger bekloppt sind, als die, die da unten sitzen. Wir, ein Evangelist sagt, wir sind alle bekloppt. Ja, jeder hat irgendwo eine Störung. Und wenn du die Top-Models und die Top-Typen, Männer und sonst was siehst, die Top-Manager, wenn du hinter die Fassaden blickst, hinter dem schwarzen Vorhang, der ist ja extra schwarz, dass man nicht durchgucken kann, ne? Wenn du dahinter blickst, merkst du, ey, wir sind alle auf einer Ebene. Es ist keiner besser und schlechter, wir sind alle von der Gnade Gottes abhängig. Manche tun so, als wenn sie stark wären. Aber wenn du hinterblickst, die sind so dünnhäutig. Ich kenne einige Leute, das sind Musiker, die sind top, super, vorne. Aber wenn du sie hinter der Bühne nur ansatzweise kritisierst, fällt ihr ganze Leistung, ihr ganzes Selbstbewusstsein zusammen. Es gab schon einige, die nach vorne so getan haben, als wenn sie selbstbewusst wären, aber in Wirklichkeit es nie waren. Sie haben es nur vorgespielt. Ein Ja zu den Neins zu finden, heißt zu sagen, keiner muss perfekt sein, keiner muss ideal sein. Jeder hat irgendwo einen Schwachpunkt. Und wenn ich ein Ja zu meinen Schwachpunkten finde, das tut mir am besten. Zum Beispiel einer meiner Schwachpunkte ist, ich bin handwerklich nicht begabt. Ich bin fingerfertig, ich zittere leicht, habe ein bisschen was... habe ich leicht vererbt von meinem Vater, und dann verrate ich mich manchmal, wenn Leute sagen, was ist das denn mit dir? Schwierig wird's, wenn auf der Bühne mir eine Seite reißt und ich muss vor 1000 oder 500 oder 300 Leuten eine Seite wechseln und ich zitter dann. Dann sagen die dann, der ist ja aufgeregt. Und dann verrate ich mich und sage, ja, das ist eine kleine Störung bei mir, ich zitter leicht. Und nicht so heimlich tun. Und wenn man sich verrät, dann sagt man, ach so, ja, dann kann man damit leichter umgehen. Ein Ja zu den Neins zu finden. Dann kann ich auch über mich lachen. Ich zitter. Ne? Gibt ja hier auch so Musikgruppen. Ich tue mir selbst einen Gefallen, wenn ich meine Behinderung, meine Störung, meine Andersartigkeit annehme. Ein Ja zu den Neins. Wenn ich eine Sache nicht ändern kann, muss ich die Einstellung zu der Sache ändern. Die Vorbilds sind für mich die Paralympics. Die behindert sind, die ein Bein nur noch haben, ein Arm, die behindert sind. Die lassen sich doch nicht von dem Appenbein bestimmen. Die haben sich ja auch geschimpft und geklagt und waren verzweifelt, als das Bein ab war. Aber irgendwann haben sie ein Ja zu der Behinderung gefunden, sagen, ich orientiere mich an dem Bein, was ich noch habe, nicht an dem, was ich nicht mehr habe. Die könnten ja auch ständig sagen, guck mal, was der mit dem Fahrrad macht, oh, und ich habe nur ein Bein, ich komme nicht da hoch, und oh, und der und ich, guck mir das eine Bein, das Leben macht überhaupt keinen Spaß mehr. Nein, die haben gesagt, ich gucke, was ich mit dem einen Bein mache, und jetzt geht ab die Post. Die lassen sich doch nicht den Spaß verderben von dem Bein, was sie abhaben. Von denen können wir viel lernen. Und auch von den Juden, von den Israelis können wir viel lernen. Meine Frau und ich waren vor einigen Jahren in Israel und haben gesehen, dass in vielen Dörfern so Betonplatten installiert sind, wo Leute einfach tanzen. Junge, alte Menschen, Reigentanz, nicht paarweise, sondern einfach so zusammen. Volkstanz, israelischer Volkstanz. Und da denke ich, sag mal, spinnen die? Was haben die denn zu tanzen? Die haben sich in Luftschutzbunkern aufzuhalten. Die wissen doch gar nicht, ob ihnen heute Nachmittag irgendeine Bombe da ins Café oder ins Haus knallt. Die haben, und weißt du was, die... Ja. Ah ja, verteil ruhig weiter. Es gibt, manche merkt man ja, wer beim Stasi war. Merkt er, wie man das merkt, woran man das merkt? Wenn einer aufsteht, ne? Die haben noch den alten Blick von früher. Na? Also wenn einer aufsteht und ihr euch nicht verraten wollt, guckt immer nach vorne zu mir. Na, lasst euch nicht. Okay. Wo war ich stehen geblieben? Israels, okay. Drei Leute haben zugehört. Israel. Die müssen ständig, die leben ständig, ich weiß gar nicht, wie die das machen, mit der Bedrohung, mit der Anspannung, irgendwann können sie hochgehen. Und in Anführungsstrichen wäre ja schön, wenn sie hochgehen würden. Schwer verletzt bleiben sie da im Krankenhaus liegen, zerfetzt, aber noch lebend. Das ist das Brutale. Und was machen die? Die sagen, wir nehmen uns Zeit, wo wir einfach Entspannung einüben. Brauchen wir, sonst überleben wir nicht. Von denen können wir viel lernen. Die lassen sich nicht nur von den Bomben bestimmen, von der Angst, sondern sagen, wir brauchen Entspannung. Auch die Paralympics. Wie ist das mit der Gelassenheit, die wir uns erarbeitet haben oder erkämpft haben durch die Gewerkschaft, freitags schon um 13 Uhr zu Hause zu sein? Ab dann wäre ja Gelassenheit angesagt. Denkst du, Puppe? Wir haben ja selbst die Freizeit noch zum Stress ausarten lassen. Wenn ich an die vielen Vereins- und Gemeindeaktivitäten denke oder so manche Sportarten, wie hart da gekämpft wird, da geht es nicht mehr um Spaß. Bei uns? Such. Such. Hast du es gefunden? Okay, ihr merkt, ich bin ein ADS-Mensch, das muss ich klar. Ja. Sitz. Bei uns im Ort gibt es beim Fußball 5 € für jedes Tor in der Kindermannschaft. Wenn die ein Tor schießen, kriegen die 5 €. Was ist das für ein Stress? Da wird nicht gespielt um des Spielen willen, sondern gleich ums Geld. Und beim Karneval, man könnte ja denken, beim Karneval wird gelacht. Warst du schon mal in Köln, Düsseldorf, den Karnevalshochburgen? Auf der Bühne wird gelacht, das ist klar. Aber hinter der Bühne, in den Stuben, in den Räumen, wo die Verträge gemacht werden, da wird gekämpft um Auftrittsrechte. Da ist alles andere als Humor angesagt. Auch unsere Freizeit ist vollgeknallt mit wichtigen, mit ernsten, statt da Zeiten zu haben, wo wir gemeinsam tanzen, gemeinsam lachen, gemeinsam fröhlich sind, entspannen. Ich denke immer wieder ganz bewusst, dass wir solche Zeiten fest installieren müssen. Jede Kirchengemeinde sollte eigentlich jedes Jahr alle Vierteljahr eine gemeinsame Party feiern, ein Fest, was Fröhliches. Was heißt eigentlich Humor? Das Wort Humor kommt einerseits aus dem Lateinischen, bedeutet auch Flüssigkeit. Die seelische Gestimmtheit des Menschen ist nach antiker Ansicht abhängig von verschiedenen Körpersäften. Aus diesem Hintergrund kommen auch die Bezeichnungen der Grundtemperamente, cholerisch, melancholisch, phlegmatisch und sanguinisch. In der mittelalterlichen Naturlehre heißen diese Säfte Humores, was so viel heißt wie Feuchtigkeit. Daraus entstand dann im Lauf der Zeit Begriffe wie Temperament und gute Laune, schlechte Laune und so weiter. Wenn das richtige Mischungsverhältnis zueinander stimmt, fühlt der Mensch sich wohl. Heiterkeit gehört zur Grundstimmung des Menschen. Und der deutsche Begriff Humor kann auch aus dem englischen Begriff Humor abgeleitet werden. In England entstand im 17. Jahrhundert eine ganz besondere Stilgattung des Humors. Das Hauptanliegen war die Darstellung der verspielten Heiterkeit, die von komischen Situationen ausging. Und diese Art Humor hat sich bis heute gehalten. Und ihr kennt alle den Vertreter dieses Humors. Wie? Mr. Beam, genau. Der hat diesen Humor wieder publik gemacht. Aber bevor Mr. Beam in Deutschland bekannt wurde, gab es einen Deutschen, der diesen Humor bekannt gemacht hat. Wer kennt den? Nein, nicht Heinz Erd. Loriot. Loriot hat keine Witze erzählt, sondern Loriot hat Alltagssituationen dargestellt, die jedem von uns passieren könnten, die witzig sind. Das ist der englische Humor. Das Wort Witz bedeutete ursprünglich Wissen. Witz bedeutete Wissen. Später entwickelte sich dann daraus die Bedeutung Verstand, Klugheit, Schlauheit. Man verstand damals unter witzig sein, klug reden, einfallsreich und kundig sein, verständig und erfahren sein. Im 17. Jahrhundert wurde dann daraus immer mehr Esprit und die Gabe des geistreichen Formulierens, bis daraus sich dann immer mehr auch der Spott entwickelt hat. Harald Schmidt und andere Vertreter des Spotts, denen wir ab und zu mal die rote Karte zeigen sollten. Wir sollten uns nicht alles gefallen lassen, wenn sie Witze über Alte und Behinderte machen. Ich habe vorhin gesagt, Humor gehört unabdingbar zum Wesen eines Mannes und ganz besonders zum Wesen eines Christen. Glaube und Humor gehören zusammen. Martin Buber hat mal gesagt, Humor ohne Gläubigkeit führt zu Zynismus und Gläubigkeit ohne Humor führt zu Engstirnigkeit. Und dieses gute Mischungsverhältnis von gläubigem Humor und humorvollen Glauben entdecke ich in der Bibel an unendlich vielen Stellen. Zuerst ein kleiner Witz, steht nicht in der Bibel, es sieht nur so aus, als wenn es da steht, aber steht nicht drin. Da kommt ein Mann, kommt Gott zu Adam und sagt, Adam, hast du Lust auf ein Gegenüber? Und sagt Adam, da habe ich keine Probleme mit. Sagt Adam, da brauche ich aber was von dir. Und Adam sagt, was brauchst du da von mir? Sagt Gott, dein Verstand. Sagt Adam, mein Verstand? Gibt's doch schon was für eine Rippe? Gott hätte ja gerne was vom Verstand genommen, er fand nur keinen. Okay, das war jetzt die Kultur, Retourkutsche, nicht Kulturkutsche, Retourkutsche. Okay, jetzt aber mal das Original. Wisst ihr, als Gott die Menschen geschaffen hat, nicht die Menschen, sondern Adam, wisst ihr, was Gott Adam als Gegenüber geschaffen hat? Weiß das jemand von euch? Ich denke, das Erzgebirge, jetzt habt ihr Angst vor mir. Ne? Jetzt denkt ihr, oh, wir wollen uns nicht blamieren, ja? Genau, da blamieren sich schnell. Manchmal weiß es jemand. Gott hat nicht dem Adam als Gegenüber Eva hingestellt, sondern zuerst Tiere. Das ist kein Witz, das ist wirklich so. Könnt ihr nachlesen bei euch zu Hause. Verstehe ich nicht. Ein sibirisches Hängebauchschwein. Eine Beutelratte. Ein Känguru-Baby steht auf einer Eisscholle und friert. Zur gleichen Zeit ein Pinguin-Baby im Beutel. Eine Känguru-Mutter hüpft durch Australien und sagt, scheiß Schüleraustausch. Ich kann das nicht verstehen, dass Gott dem Adam Tiere gegenüberstellt, statt einer Frau. Ich muss auch Gott nicht verstehen. Mein Job ist nicht, Gott zu verstehen, sondern Gott zu lieben und zu achten. Das ist mein Job, nicht zu verstehen. Aber jeder Hollywood-Produzent, der das gelesen hat, und das hat noch keiner gelesen, sonst könnte man daraus einen tollen Film machen, ne? Wie Gott Adam nicht eine Frau gegenüberstellt, sondern Tiere. Die Bibel ist voller Humor. Du hast kaum die Bibel aufgeschlagen, schon ist kein Witz, aber schon was sehr Humorvolles fällt dir entgegen. Es gibt andere Stellen, ein paar Kapitel weiter, 5. Mose 23, steht eine Bauanleitung für eine Toilette in der Bibel, in meiner Bibel, in deiner Bibel. Und du sollst draußen vor dem Lager einen Platz haben, wohin du zur Notdurft hinausgehst. Und du sollst eine Schaufel haben, und wenn du dich draußen setzen willst, sollst du damit graben, und wenn du gesessen hast, sollst du zuschauen, was von dir gegangen ist. Ist schon interessant. Es gibt eine andere verrückte Stelle, Jeremia 10. Ich war vor einiger Zeit bei der Weltausstellung Expo in Hannover. Und da hat jeder Land so ein Pavillon gehabt. Und ich war im Thailand-Pavillon. Und der war so richtig toll. So ein See mit so Seerosen. Und da waren lauter Liegestühle. Da haben Wessis drauf gesessen, haben entspannt. Und am Eingang von dem Pavillon war so ein großer Buddha. So aus Edelkirsch. So ein ganz groß, so ein dicker. Ne? Und dann habe ich gedacht, Das ist ein Buddha. Wer entscheidet eigentlich ab, was Buddha ist? Kann ich mir auch so einen Buddha schnitzen? Der ist ja aus Edelkirschholz gemacht. Wenn ich mir einen schnitze, ich würde mir jetzt so einen gesunden Buddha, nicht so einen dicken, fetten, sondern so einen Bio-Buddha, ne? Buddha Light oder so, ne? Sagen wir mir jetzt so einen schönen, schlanken Buddha schnitze, was mache ich mit dem? Muss ich den irgendwo einschicken zu so einem Gremium und die sagen, nee, das kann man nicht als Buddha nehmen, da müssen wir noch ein bisschen verändern. Wer entscheidet ab, was Buddha ist? War meine wirkliche Frage. Ich konnte keinen fragen, weil die haben da alle in den Liegestühlen meditiert. So, böh, haben wir alle meditiert. Ich hatte, war voller Fragen. Ich konnte keinen fragen. Kurze Zeit später lese ich die Bibel, Jeremia 10. Da steht, hört, was der Herr zu euch redet, ihr vom Hause Israel. So spricht der Herr, ihr sollt nicht den Gottesdienst der Heiden annehmen und sollt euch nicht fürchten vor den Zeichen des Himmels, wie die Heiden sich fürchten. Denn ihre Götter sind alle nichts. Jetzt gibt es eine Gebrauchsanweisung in meiner Bibel, wie man eine Gottheit herstellt. Man fällt im Walde einen Baum und der Bildhauer macht daraus mit dem Schnitzwasser ein Werk von Menschenhänden und er schmückt es mit Silber und Gold und befestigt es mit Nagel und Hammer, dass es nicht umfalle. Sie sind ja nichts als Vogelscheuchen im Gurkenfeld. Witzig. Sie können nicht reden, auch muss man sie tragen, denn sie können nicht gehen. Darum sollt ihr euch nicht vor ihnen fürchten, denn sie können weder helfen noch Schaden tun. Leider habe ich die Stelle vorher nicht gewusst, sonst hätte ich jemanden der Verantwortlichen gefragt, in meiner Bibel steht, dass das nichts anderes als eine Vogelscheuche im Gurkenfeld ist. Ja, Buddhisten sind ja sehr friedlich, sagt man. Gibt eine andere Stelle, Prediger 9, auch verrückt. So geh hin und iss dein Brot mit Freuden. Brot mit Freuden essen heißt nicht, hab schon wieder nichts drauf, ne? Mit Freuden. Und trink deinen Wein mit gutem Mut. Das ist, ne? Er sagt nicht, ja komm, einen Schluck Wein darfst du mal, ne? Sondern mit frohem Mut, fröhlich, ne? Denn dies dein Tun hat Gott schon längst gefallen. Gott sagt nicht, ah, ja, du wieder mit der, ne? Sondern gefallen. Lass deine Kleider immer weiß sein und lass deinen Haupte Salbe nicht mangeln. Genieße das Leben mit deiner Frau. Mit deiner Frau. Ne, die du liebt hast, solange du das eitle Leben hast, das dir Gott unter der Sonne gegeben hat. Denn das ist dein Teil am Leben und bei deiner Mühe, mit der du dich mühst unter der Sonne. Alles, was dir vor die Hände kommt, ist zu tun mit deiner Kraft, das tu. Denn bei den Toten, zu denen du fährst, gibt es weder Tun noch Denken, weder Erkenntnis noch Weisheit. Eine tolle Stelle. Sagt, du sollst den Tag genießen. Deine Frau sollst du genießen, dein Essen, dein Wein, ne? Und deine Arbeit. Das doch. Wenn ich das einüben würde, von Anfang an meinen Kindern beibringe, genieß vier Dinge. Wein, Brot, Frau und Arbeit. Aber hallo, da tue ich mir selbst einen Gefallen. Biblisches Prinzip. Es geht weiter, Prediger 11. Das Licht der Sonne sehen zu können, bedeutet Glück und Freude. Genieße froh jeden Tag, der dir gegeben ist. Auch wenn du noch viele vor dir hast, denk dran, dass die Nacht, die ihnen folgt, noch länger ist. Alles, was noch kommt, ist vergeblich. Und jetzt, liebe junge Menschen, jetzt gibt's eine Stelle für euch, für die jungen Männer. Ne? Jetzt steht hier, freu dich, junger Mensch, sei glücklich, solange du noch jung bist. Tu, was dir Spaß macht. Nicht Walt Disney und Hansapark und Harpe Kerkeling hat die Spaßkultur erfunden, sondern Gott persönlich. Hier, Prediger 11. Freu dich, junger Mensch, sei glücklich, solange du noch jung bist. Tu, was dir Spaß macht. Es wird noch steiler, die Aussage. Wozu deine Augen dich locken? Weil Gott natürlich weiß, dass wir auch in der Gefahr stehen, uns ein Eigentor zu schießen, schreibt er gleich dazu. Aber vergiss nicht, dass Gott für alles von dir Rechenschaft fordern wird. Also wir sollen das Leben genießen in vollen Zügen, aber wir müssen aufpassen, dass wir uns nicht dabei kaputt machen. Halte dir den Ärger von der Seele und die Krankheit vom Leib. Jugend und dunkles Haar sind so vergänglich. Das ist eine tolle Bibelstelle. Mann, oh Mann, die müsste jeder Teenie vor dem Computer haben. Gott ist alles andere als ein Spaßverderber. Wer hat eigentlich uns eingeredet, oder welcher hat uns eingeredet, dass Gott nichts mit Freude zu tun hat? Okay. Ich stehe manchmal auf der Straße mit dem Schild, da steht drauf, wenn du Gott lachen hören willst, dann erzähl ihm von deinen Plänen. Und das ist kein überhebliches Lachen, sondern Gott lacht manchmal über uns und sagt, oh, der Mensch, der denkt, er sei der Größte. Ist genau wie ein Kind, was mit einer langen Hose ankommt vom Papa. So ein Dreijähriger zieht die Hose vom Papa an, kommt ins Wohnzimmer. Ich bin der Papa. Und alle lachen über ihn, aber sie lachen ihn nicht aus, sondern sie sagen, ja, ist halt typisch Kind. denkt, er wäre der Papa, wenn er eine lange Hose anhat. Und wir bilden uns ein, wir seien Gott und wir seien die Größten, nur weil wir bestimmte Dinge schaffen und können, auf dem Mond landen oder wo. Und Gott lacht sich, kriegt einen Lachkrampf, wenn er uns sieht und sagt, also der Mensch ist so klein. Ne? Denk mal an die Geschichte vom Turmbau zur Babel. Obwohl Gott allwissend ist und die Haare auf unserem Kopf gezählt hat. Gut, bei einigen ist er schnell am Ende. Kommt er in seinem Himmelspark nicht dahinter, was da unten geschieht, was die Menschen vorhaben. Gott gelingt es nicht, mit bloßen das Mikroereignis auszumachen, Turmbau zu Babel. Er muss herniederfahren zu einer Lokalinspektion, damit er die Stadt und den Turm überhaupt sehen kann. Nur so kann er sich Klarheit verschaffen. Das ist Humor in reinster Ausprägung. Überlegener und heiterer kann die menschliche Scheingröße kaum dargestellt werden. Der Supermensch, der im Begriff ist, den Himmel zu stürmen, ist in Wirklichkeit so weit, so himmelweit entfernt, dass man ihn von oben aus gar nicht entdecken kann. Im Psalm 2, Vers 4 können wir lesen, Gott lacht der Menschen, wenn sie sein wollen wie Gott. Fallen mir zwei Witze ein. Elefant und Maus spielen Fußball. Elefant tritt die Maus platt. Nach einer Weile fängt die Maus sich wieder, kommt hoch, der Elefant geht zur Maus und sagt, ah, das tut mir leid, das wollte ich nicht. Das ist mir aus Versehen passiert, sagt die Maus, ah, ist nicht so schlimm, hätte mir auch passieren können. Andere Geschichte, eine Schnecke, so eine Nacktschnecke ist auf dem dritten Stock, auf dem Balkon. Frau kommt auf den Balkon und sagt, eine Schnecke, nimmt die Finger, batsch, knallt die Schnecke weg. 4 Stunden später klingelt an der Tür, Frau macht auf, Schnecke steht vor der Haustür, sagt, was war denn das eben? Manchmal habe ich das Gefühl, dass wir vor Gott so stehen wie eine Nacktschnecke vor einem Menschen und sagt, ey, oder wie eine Maus vom Elefanten. Sag mal, spinnst du eigentlich? Was fällt dir überhaupt ein? Als wenn wir am längeren Hebel sitzen. Gott ist am längeren Hebel. Wir haben uns Gott unterzuordnen, nicht Gott uns. Und Gott lacht über uns und sagt, ey Junge, du hast die Kategorien, die Reihenfolge verwechselt. Ich bin an erster Stelle. Das ist aber ein barmherziges Lachen, kein plattes Lachen. Eine andere Geschichte, die voller Humor ist die Geschichte vom verlorenen Sohn. Der verlorene Sohn hat bei den Schweinen gefressen, kannte man fast sagen. Er hat so fürchterlich gestunken. Jetzt kommt er nach Hause, der Vater sieht ihn von Weitem kommen, läuft ihm entgegen und sagt, stinkst du, erstmal in die Dusche. Hat er nicht gemacht, er hat ihn so in den Arm genommen. Hast du schon mal ein Schwein in den Arm genommen? Stinkst du anschließend auch wie ein Schwein. Gott ist sich nicht zu schade, uns so in den Arm zu nehmen, so dreckig wie wir sind. Und Gott liebt uns und achtet uns. Und er feiert ein Fest. Er hält ihm keinen Vortrag. Pass mal auf, Junge, jetzt setz dich mal ordentlich hin. Jetzt erzähl ich dir mal, was du alles falsch gemacht hast. Du hättest auf mich hören sollen. Ich habe dir gesagt, du sollst das Geld einteilen. Du hast da nichts davon. Kein Wort. Und als der Sohn weggeht, sein Erbteil bekommt, sagt der Vater auch kein Wort. Er sagt nicht, ey, wo willst du denn hin? Solange du die Füße, sagt er, die Füße sind jetzt woanders gleich. Kein Wort, der Vater ist auch nicht eingeschnappt. Er sagt, mach doch, was ich will. Ne? Der ist nicht eingeschnappt, lässt den Sohn gehen. Er hat ihn rechtzeitig erzogen und jetzt, wo es brenzlig wird, zieht er nicht die Notbremse, lässt ihn einfach gelassen gehen. Als der Sohn nach Hause kommt, nimmt er ihn wieder in die Arme. Jetzt redet der Vater, jetzt befiehlt er. Aber weißt du, was er befiehlt? Freundlichkeiten. Er befiehlt ein Fest, eine Party. Das ist Gottes Fest. Das größte Fest, verlorene Söhne und Töchter aufzunehmen. Gott freut sich, wenn Sünder zurückkommen und sagen, es tut mir leid, ich bekenne meine Schuld, ich komme wieder zurück zu dir in deine Arme, zu dir nach Hause. Gott freut sich über uns. Eine letzte Begebenheit, ich meine, ich könnte jetzt unendlich viele Bibelgeschichten weitermachen, aber eine andere Begebenheit ist die Auferstehung Jesu. Auch darin ist Humor zu entdecken, den ich erst wirklich entdecken muss. Zuerst eine kleine Bemerkung, Frauen galten zur Zeit Jesu nichts. Die hatten die gleichen Rechte wie Sklaven und wie Hunde. Ob ein Hund gebellt hat oder eine Frau was gesagt hat, war zur damaligen Zeit etwa das Gleiche. In der Antike war die Aussage vor Gericht einer Frau nicht verwertbar. Und die Bibel berichtet, dass 3 Tage nach seiner Kreuzigung, seiner Beerdigung, er von den Toten auferstanden ist. Und jetzt kommt's. Und die ersten, die diesen Jesus nach seiner Auferstehung begegneten, waren Frauen. Und das soll nun besonders glaubwürdig sein? Wenn die Jünger eine Auferstehung nur vorgetäuscht und behauptet hätten, wäre es doch wirklich das Hirnverbrannteste, was sie hätten tun können, Frauen als Kronzeugen anzugeben. Das ist ja nur der Lacher am Juristenstammtisch. Das ist genauso, als wenn da draußen ein Unfall passiert und du sagst, da war aber ein Obdachloser und Besoffener, der kann das bezeugen. Sag's mal. Ne? Frauen als Kronzeugen damals? Spürt ihr den Humor Gottes daraus? Der ist absolut souverän und passt sich doch nicht dem Zeitgeist an, was in unserer Gesellschaft angesagt ist. Warum waren Frauen die Ersten, die Jesus sahen? Damit die Nachricht sie schneller rumspricht. In den russisch-orthodoxen Kirchen des Ostens gibt es bis heute ein Osterlachen. Die Gemeinde stimmt ein schallendes Gelächter an, weil Hölle, Tod und Teufel besiegt ist. Er hat keine Macht mehr. Der Tod kann mich höchstens noch zwicken, aber nicht mehr beißen. Da liegt nur noch die linde Schlangenhaut, aber nicht mehr die Schlange selbst. Ich komme zum Schluss. Die schwierigste Turnübung ist, sich selbst auf den Arm zu nehmen. Die schwierigste Turnübung ist, sich selbst auf den Arm zu nehmen. Aber den Satz prägt dir tief ein. Je mehr du gelernt hast, über dich selbst zu lachen, desto mehr wirst du von anderen ernst genommen. Je ernster du dich aber nimmst, desto mehr lachen andere über dich. Weißt du, was das heißt? Wenn du über dich selbst lachen kannst, dass du sagst, Arno Backhaus, na und? Ich bin doch ein super Typ. Ich habe Begabung, ich habe Begrenzung, ich kann was und andere Sachen kann ich nicht, bin da nicht mehr wert als andere. Ich lache über mich, wenn ich über mein Versagen lache, sage ich, ich lebe da nicht vom Erfolg. Ich versage, na und? Ich bin froh, dass ich in Gott ruhe, dass Gott mich auffängt, nicht meine Leistung. Wenn ich Erfolg habe, sagen 500 Leute waren da, haben alle Zugabe geklatscht, na und? Das macht doch meinen Wert nicht aus. Ich kann über Versagen lachen, über Erfolg lachen, ich kann über andere Menschen lachen, da hat mir einer die Vorfahrt genommen. Wir wechseln uns immer ab, heute war er dran, das nächste Mal mache ich wieder einen Fehler. Ne? Ein barmherziges Lachen, das kann ich nur, wenn ich in Gott ruhe. Und wenn ich das kann, wenn andere das spüren, der nimmt sich nicht so ernst, dann werde ich von anderen ernst genommen. Wenn ich aber ständig mich ernst nehme und was ich sage, wow, und dann, wenn die anderen aber nicht, oh, dann sagen die, oh, der, komm, komm, ne, komm, das, lass ihn alleine, ne, er weiß schon alles. Merkt ihr was? Wenn du ernst genommen werden willst von deinen Mitmenschen, Nachbarn, Arbeitskollegen, Freunden, Eltern, Kindern, dann lern über dich zu lachen. Das Problem ist nur, du kannst nicht überall über dich lachen. Du kannst nur auf Gottes Fundament lachen, weil Gott dich in allen Situationen trägt und erträgt. Er liebt dich. Du brauchst ein Fundament, um über dich lachen zu können. Du kannst nicht überall über dich lachen. Wer trägt dich denn, wenn du versagst? Ne? Wer trägt dich dann? Und deshalb tu dir einen Gefallen und glaub nicht nur an Gott, sondern leb immer mehr aus Gott heraus, dass er dein Fundament ist und er dein Halt und nicht deine Leistung, nicht deine Stärke, nicht deine Intelligenz oder was immer, sondern er dein Halt ist. Dann lernst du immer mehr zu lachen, barmherzig zu sein, Gelassenheit, Barmherzigkeit einzuüben. Ich möchte Schluss machen mit, kein Gebet, sondern sind Glücklichpreisungen, die möchte ich euch vortragen. Glücklich die Menschen, die über sich selbst lachen können. Sie werden viel zu lachen haben. Glücklich die Menschen, die einen Maulwurfshügel von einem Berg unterscheiden können. Sie werden sich viel Ärger ersparen. Glücklich die Menschen, die sich ausruhen und schlafen können, ohne Entschuldigungen zu suchen. Sie werden sich den Weitblick bewahren. Glücklich die Menschen, die schweigen und zuhören können. Sie werden dabei viel Neues lernen. Glücklich die Menschen, die klug sind, sich selbst nicht zu wichtig zu nehmen. Sie werden von den anderen geschätzt werden. Glücklich die Menschen, die es verstehen, die kleinen Dinge ernst und die ernsten Dinge gelassen zu betrachten. Sie werden im Leben weit kommen. Glücklich die Menschen, die schweigen und lächeln können, wenn man ihnen das Wort abschneidet und auf die Zehen tritt. Sie sind dem Geist des Evangeliums sehr nah. Glücklich die Menschen, die in allen, die ihnen begegnen, den Herrn erkennen und lieben. Sie werden Güte und Freude ausstrahlen. In dem Sinne wünsche ich allen einen guten Samstag, einen Restsamstag. Vielleicht sehen wir uns heute Abend hier oder morgen im Gottesdienst. Ich danke euch fürs Zuhören.